Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, was irgendwie in mein Herz kam, im Blick, besonders auch auf diese Fastengebetswoche, die wir jetzt haben. Wir haben ja im Newsletter angefangen, darüber zu schreiben, uns einzustimmen auf diese Woche. Da sind auch ein paar Gebetsimpulse in dieser Woche drin, die, wie wir entlang beten können. Und wenn du den Newsletter noch nicht hast, dann abonniere dir ihn über die Website. Wir wollen ab morgen dann ins Gebet gehen und da werden dann auch täglich Video-Inputs von uns als Leiter zur Verfügung stehen, so ein paar Minuten. Steigt da gleich morgen früh ein. Ich hoffe, das klappt mit dem Video reinstellen noch. Und dann wollen wir so täglich als Gemeinde zusammen eine Woche im Beten verbringen. Und wenn du mitmachst, was ich sehr, sehr schätze, im Fasten. Fasten ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Wenn du gesundheitlich in der Lage bist, dann probier es einfach mal, sei ein bisschen weise damit, hau da nicht gleich rein und fang mit nichts an, 4 Wochen oder so, sondern probier einfach mal das, Dinge wegzulassen und dann diese Zeit in der Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen. So, ich möchte heute Morgen, eigentlich habe ich nur 2 Hauptpunkte. Irgendwie kam das in mein Herz, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, ob Jesus mich gefragt hat, was wollen wir eigentlich sein als Gemeinde? Was wollen wir eigentlich sein in dieser Zeit, in diesem Jahr 2022, das immer brisanter wird? Was wollen wir eigentlich sein? Und 2 Begriffe kamen in mein Herz. Und mal sehen, ob du da mitgehst und ob das dich bewegt, auch in dieser Woche. Ich wünsche es, hat mich so angetriggert. Das ist ja das moderne Wort. Überall wird getriggert. Ja? Es hat mich getriggert. Weißt du was? Ich glaube, was du und ich, was wir sein wollen als Gemeinde. Und da glaube ich, nehmen wir auch die Gäste rein, die heute Morgen hier sind aus anderen Gemeinden. Ey, die Kirche Jesu, wir wollen eine Jesus-verliebte Gemeinde sein. Oh, danke für euer Amen, das tut so gut. Wir wollen eine Jesus-verliebte Gemeinde sein in diesem Jahr. Amen. Wir wollen nichts anderes, nicht zuerst wir und Mensch und Harmonie und irgendwie ein bisschen kuscheln und tätscheln. Nein, wir wollen eine konsequent Jesus-verliebte Gemeinde sein. Ich möchte ein Jesus-verliebter Christ sein. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, meine 4 Töchter von ganzem Herzen. Ich liebe meine Enkelkinder, ja. Aber ich will zu allererst eine Jesus, und meine Schwiegersöhne liebe ich auch, natürlich, danke. Meine inkludiert Familie, ja, habt ihr zugehört? Oh Mann, das gibt wieder Stress heute Nachmittag. Ich liebe Jesus zuallererst. Wir möchten, ist das nicht so, lass uns eine Jesus-verliebte Gemeinde sein. Und was heißt das? Ich bringe uns mal 2 Punkte. Das ist nur mein erster Punkt. Jesus verliebt. Und der 2. Punkt kommt, wir wollen eine menschenverliebte Gemeinde sein. Und wenn du diese 2 Stichpunkte im Kopf behältst, wenn die sich einbrennen, dann ist mein Ziel irgendwie erreicht. Heute Morgen ganz eine einfache Predigt. Ich glaube, dass Jesus uns ruft, dass wir daran arbeiten, eine Jesus-verliebte und eine menschenverliebte Gemeinde zu sein. Und was das heißt, wollen wir uns kurz angucken. Eine Jesus-verliebte Gemeinde, wir können da endlos predigen drüber, aber für diese Gebetswoche kam mir sofort auf mein Herz, eine Jesus-verliebte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Das Beste, was wir geben können in unserem Leben, ist unsere Zeit für Gebet. Wir stellen Gebet immer hinten an, habe ich auch in den Newsletter geschrieben, so als manchmal noch als letztes Schlussmittel, hilf uns her. Aber das ist es eben nicht. Gebet ist das Beste, was du geben kannst. Es ist nicht das Geld, es ist Zeit, die du verbringst. Und die kommende Woche ist unsere Jesusgemeinde Fasten- und Gebetswoche. Und halte es, wie du möchtest, aber sei in irgendeiner Weise doch dabei. Integrier dich doch und sag, ich bin Jesusgemeinde und ich bin dabei, so wie mein Tagesablauf, so wie meine Wochenstruktur ist, ob intensiv oder nicht. Ich bete und will fasten. Ich bringe mich ein. Schau dir die täglichen Videoimpulse an auf unserer Website. Fang morgen gleich an. Nimm dir täglich eine Zeit zum Beten. Es ehrt Gott, wenn wir uns Zeit nehmen, als erstes ihm im Gebet zu begegnen. Das ist wie so ein Motor für so manches, was wir dann tun werden, weil es bewegt Dinge, die noch nicht da sind. Gebet war der Schlüssel im Momentum der Urgemeinde vor 2000 Jahren, noch bevor der Heilige Geist auf die Jünger kam, bevor Jesus ist in den Himmel gegangen und dann waren 10 Tage dazwischen, bis der Heilige Geist auf die Menschen kam und sie mit Kraft ausstattete und die Gemeinde startete. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 14, in dieser Zwischenzeit, diese alle, die Jünger und Frauen und Männer, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Einmütig im Gebet. Wir sind eine Jesus-verliebte Gemeinde und wir sind eine betende Gemeinde, die einmütig im Gebet miteinander für die Ziele des Reiches Gottes betet. Und dann ab Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Jünger und es dauerte nicht lange. Da gab es Turbulenzen in dieser Welt unter den Kaiserreichen. Nöte stiegen auf, Hungersnöte, Schwierigkeiten, Gefängnisse, Verfolgung, die wurden beschimpft. Wurden verleumdet, aber die Gemeinde betete weiter. In Kapitel 2 lesen wir dann, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten. Das ist ein ganz starkes Wort, verharren ist, ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich bleibe betend. Und dann kannst du weiterlesen. Ich liebe die Apostelgeschichte. Ja. Petrus kam durch einen Engel aus dem Gefängnis. Das musst du dir mal in heutigen Situationen vorstellen. Ein Pastor wird eingesperrt um des Evangeliums willen. Irgendwo hier in Magdeburg oder in Halle in der JVA. Und dann ist er plötzlich nicht da und predigt wieder in Naumburg. Kein Fehler der Justizbehörden. Der Engel kam, hat die Türen aufgemacht. Ihr seid so still und sagt, ja, das kann passieren. Es ist abgefahren. Jesus stellt sich zu einer betenden Gemeinde, weil das Reich Gottes ist auf Expansion angelegt. Die Kraft war da zur Verkündigung des Evangeliums, für Heilungen, für Kühnheit, kam über die Christen. Die Schlappiloso-Christen wurden verwandelt in kühne, aufrichtige Christen. Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ich brenne für Jesus. Mensch, ich bringe mich ein in die Gemeinde. All das kannst du nicht ohne Gebet erleben. Und Kühnheit brauchen wir doch gerade in unserer Zeit, oder? Angstlosigkeit, das ist so ein Thema. Ich begegne Menschen, die sind so gefesselt von Angst. In unserer Gesellschaft, gerade in unserem Land, wird alles immer restriktiver. Und wir gewöhnen uns an die Restriktionen vom letzten Jahr und legen noch drauf und legen noch drauf und wir werden müde und wir kommen unter Lasten. Wir brauchen Gebet. Paulus sagt, betet für die Obrigkeit. Egal, ob du sie gewählt hast, egal, wer in der Macht ist, egal, ob du für oder gegen bist, gegen die Programme. Wir haben zu beten. Warum? Damit wir ein stilles und heiliges Leben führen können. Mann, die hatten Kaiser über sich. Da ist Olaf Scholz ein ganz lieber Papa mit unserer gesamten Regierung. Und wir denken, die Welt geht unter. Wären mal meine an die Macht gekommen, die ich gewählt habe. Oder du hast sie gewählt, die jetzt an der Macht sind. Sagen, oh Schreck, jetzt entpuppen sie sich. Das spielt keine Rolle. Gott ist in Kontrolle. Reimt sich sogar. Spielt keine Rolle, weil Gott ist in Kontrolle. Ich finde Jesus so cool, ich bin ein Jesus-Liebhaber und wir wollen eine Jesus-verliebte Gemeinde sein. Jesus sagt im Johannes 16 zu seinen Jüngern, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Aber jetzt, wenn ich weg bin und der Heilige Geist ist da, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ist irgendjemand hier, der es wirklich von Herzen glaubt? Ist jemand noch in unserer Gemeinde, der das wirklich glaubt? Jesus sagt, bitte und du wirst empfangen. Wenn du morgen einsteigst ins Gebet, dann kannst du gar nicht anders, als aus diesem Vers zu leben, oder? Wenn du nicht glaubst, dass du empfangen wirst, dann brauchst du gar nicht beten, dann passiert ja auch nichts, dann heule und jammere weiter rum. Aber wenn wir beten, glauben wir, dass wir empfangen haben, weil wir einen guten Gott haben, weil er uns mit Freude erfüllen wird. Wir leben hier in Ostdeutschland, wir leben im Preußenland. Und ich stelle immer mehr fest, da gab es in der Kirchengeschichte kaum bis keine Erweckungen. Freunde, wir gewinnen hier in unserem Missionsland keine Schlachten außer durch Gebet. Außer durch Gebet. Ich habe Freunde, die Atheisten sind, die mir jedes Mal neu erklären, es tut so gut, in deiner Gegenwart zu sein, aber Jesus nehme ich nicht an. Und das zeigt mir voller Wohlwollen immer und immer wieder, wir können keinen Menschen bekehren. Kein Herz wird sich öffnen durch deine Cleverness, durch dein Lächeln, durch deine Schönheit. Nichts wird passieren am Herzen eines Menschen. Es ist knüppeldick verrammelt, unser Preußenland. Und das knacken wir nur durch Gebet. Weißt du, wir bekämpfen hier in unserem ostdeutschen Land auch nicht die Dämonen auf dem Berg, sondern wir nehmen den Berg einfach weg im Gebet. Viele Christen sagen, oh der Teufel, oh die Menschen, oh die Verletzung. Und sie gucken immer auf das, was auf dem Berg dominiert. Wir tragen den Berg ab, indem wir unten die Schaufel nehmen und beten und beten und beten und der Berg wird kleiner. Wir kümmern uns nicht um die Prinzipaliten da und die Herrscher oder was auch immer. Und oh, wir tragen den Berg ab in unserem Leben durch Gebet. Eine Jesusverliebte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Ich fand das ja so krass, ein lutherischer Pfarrer kommt hier am Montag und predigt hier, dass wir doch bitte wieder die Geistesgabe der Zungenrede praktizieren, dass ich das in meinem Leben noch erfahren darf. Ein lutherischer Pfarrer predigt hier auf der Kanzel, dass wir in Sprachen beten sollen. Also lass es uns tun. Lass es uns tun. Das ist eine Gabe, die können wir verkümmern lassen und der Teufel klatscht und feiert ein Fest. Oder wir gehen auf das zu, was Gott uns verheißen hat und wir beten in Sprachen, in der Geheimsprache Gottes und wir tragen die Berge ab. Danke für dein Amen heute Morgen. Zweiter Punkt, eine Jesusverliebte Gemeinde ist eine glaubende Gemeinde. 2. Korinther 10 schreibt Paulus einen hammermäßigen Satz. Ich glaube, die meisten von euch haben die Bibel schon gelesen, haben sie auch ansatzweise mit dem Korintherbrief auseinandergesetzt. Weiß jemand ein bisschen was um die korinthianische Gemeinde? Du musst nicht viel wissen, du kriegst ganz schnell mit. Das war eine riesen Problemgemeinde. Die waren so fleischlich, so verbissen in sich. Ganz, ganz viele Dinge, die da schräg lagen. Aber schau dir das mal an. 2. Korinther 10, Vers 15. Er schreibt, aber wir haben die Hoffnung, dass euer Glaube wächst und wir dann unseren Wirkungskreis zusammen mit euch noch viel weiter ausdehnen können, um das Evangelium weit über eure Grenzen zu tragen. Der große Apostel Paulus sagt, Freunde, ich bin eigentlich abhängig von dem Glauben eines jeden Einzelnen in der Gemeinde. Weil wenn der Glaube in dir wächst, weil wenn der Glaube in der Gemeinde wächst, dann kann Gottes Reich immer mehr ausgebreitet werden. Nach Jüdenberg, nach Oranienbaum, Burg auch, nach Gräfenhainichen, nach Dessau, dann können wir Kleingruppen gründen, dann kommen Menschen zum Glauben, dann haben wir wieder im Sommer dieses Jahr eine Riesentaufe. Wir wollen eine Jesusverliebte Gemeinde, es ist eine glaubende Gemeinde und Glaube ist wachstümlich, immer wachstümlich. Glaube basiert auf dem Wort Gottes und das Wort Gottes ist Same. Und Same ist in der Natur dazu da, dass es Frucht bringt. Richtig, Klaus? Als Diplomlandwirt wird, weiß er das. Ja. Und das Wort Gottes ist unser Same. Und wenn wir verstehen, ich trage dazu bei, dass die Gemeinde ihren Radius erweitert, nicht damit wir größer werden, sondern damit Jesus mehr Menschen erreichen kann. Das war Paulus sein Anliegen. Ey, wir haben die Hoffnung, dass euer Glaube wächst und wir dann unseren Wirkungskreis zusammen mit euch noch viel weiter ausdehnen können. Über Kemberg und Bad Schmiedeberg hinaus bis nach Jessen und nach Torgau und wo auch immer wir mit den Alpha-Kursen hingehen können. In dieser Woche hatten wir krasse Begegnungen mit Menschen hier aus dem Landkreis. Wir sind immer noch am Jubeln, wir sind gespannt, was passiert. Jesus baut seine Gemeinde. Weil immer mehr Menschen hungrig werden und der Druck wahrscheinlich immer mehr zunimmt, auch in unserer Gesellschaft werden, kann es passieren, dass in deinem Arbeitsumfeld Menschen dich fragen. Und dann bist du dran. Sieh einen Schritt in die Nähe Gottes zu bringen. Ist das nicht krass? Alles Mögliche lief da bei den Christen in Korinth im Charakter, im Denken, im Handeln schief, aber es war eine Gemeinde. Und Paulus war offenbar verzweifelt, gab aber nicht auf und sagte, wenn der Glaube wächst, dann können wir zusammen auch mehr fürs Evangelium erreichen. Klar, wenn du glaubend zu einer Gebetsversammlung kommst, ja. Früher nannte man das noch Hauskreis und dann kamen wir zu 12, ne? Und dann ist der Leiter da, der hat dann die Aufgabe, irgendwie geistlich die Atmosphäre, ja, irgendwie, dass am Ende hinten alle glücklich sind. Dann kommst du mit so einem Barbarossa-Bart in diesen Abend da rein, ja, glaubenslos, die Woche war wieder richtig schön. Und ja, was soll man da machen, ja? Muss man erst mal zuhören, dann sind alle deprimiert. Dann müssen wir das mal gucken, irgendwie, ja, komm, und jetzt wollen wir auch noch einen Bibeltext mal uns aufbauen. Wie wäre es, weißt du, wenn unser Glaube so gewachsen ist, dass wir da reinkommen und die Tür zumachen und sagen, so, hey, können wir jetzt endlich beten, dass Menschen zum Glauben kommen, ja? Wo der Glaube in uns gewachsen ist, verändert sich die Atmosphäre in unserer Familie. Jammern hört auf. Der Sieg kommt rein. Glaube ist ein Fürwahrhalten der Tatsachen Gottes. Der Glaube wächst, wenn wir unsere Worte der Zweifel zurückschrauben. Hörst du, wenn wir Worte der Zweifel zurückschrauben? Denn der Glaube und der Unglaube sprechen. Hast du das gewusst? Glaube und Unglaube sprechen. Und sie sprechen, obwohl sie nicht gefragt werden. Besonders der Unglaube. Der Unglaube, der spricht immer. Ich bin der Loser. Ich bin der Verlierer. Alles ist schlimm. Oh, jetzt die Russen kommen. Ja? Ich hör das schon. Die Russen kommen. Nein, Jesus kommt. Jesus kommt. Der Erlöser kommt. Unglaube und Glaube sprechen. Manche Christen sehen überall Menschen oder das Böse oder sonst was auf ihren Bergen sitzen und denken, wenn die erstmal weg sind, wenn die sich erstmal geändert haben, dann verschwinden auch meine Probleme. Nein, grabt den Berg ab. Was sagt Jesus? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und zu dem Berg sprecht, wird sich der Berg wegheben. Ja, treibt Dämonen aus, das auch. Ist eine doofe Sache, ist eine schöne Sache, aber irgendwie doof, aber machen wir. Aber der Glaube trägt den Berg der Probleme ab. Trag deinen Berg ab im Gebet und im Glauben. Stoppe deine Worte des Unglaubens. Stoppe sie. Setz den Gedanken die Gedanken Gottes entgegen. Worte des Unglaubens in dieser Zeit. Unser Gebetsleben, ihr Lieben, muss vibrieren. Wir sind eine betende und glaubende Gemeinde. Das ist eine Jesusverliebte Gemeinde. Und eine Jesusverliebte Gemeinde ist drittens eine gebende Gemeinde. Und zuerst dachte ich da, wie gesagt, wir können das endlos fortmachen, das Thema. Aber ich dachte heute Morgen, ich habe ja auch bloß begrenzt Zeit, unser Leben, wir geben unser Leben hin. Paulus sagt eine, der drückt es etwas sehr unmodern aus, sehr kompliziert. Römer 12, Vers 1, kennt ihr? Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Vollkommene und Wohlgefällige. Es ist kompliziert. Was Paulus hier meint, ist, er spricht über den Prozess der Charakterveränderung. Und damit wir, dann kommt er nämlich in den Folgeversen zu dem Gedanken, weil wir haben alle Gaben. Wir haben alle etwas einzubringen. Und deshalb, ihr Lieben, gebt euer Leben als Opfer hin, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Bring dich ein in die Gemeinde, das würde er heute wahrscheinlich formulieren, ja, recht kompliziert. Aber eine Jesus-verliebte Gemeinde ist eine gebende Gemeinde und wir geben unser Leben hin. Im Vers 11 sagt er dann, werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt, bleibt standhaft in Bedrängnis. Wir bleiben standhaft in Corona-Zeiten. und seid andauernd im Gebet. So, dieser Abschnitt spricht davon, gib du dich hin für den Leib Christi. Investier dich, bring dich da ein. Unsere Royal Rangers haben so Logbücher und dann sind hinten, wenn sie so größer werden und ich darf mit Andy zusammen die große Jungsgruppe gerade leiten und ich bin so fasziniert von diesen Jungs, die sind über die Pubertät weg, die sind gerade dynamisch, die kloppen sich und lachen dabei, die haben Vision, die wollen nach vorne. Und jemand kam und sagte, ich habe hier eine Fachaufgabe zu lösen, um eine Silberlilie zu bekommen. Ich muss hier 30 Punkte bekommen. Ist denn mein Dienst in der Gemeinde? Ich nenne jetzt nicht den Diensten die Namen, weil Datenschutz. Ja, ist denn das, was ich tue, zählt das denn hier rein? Ja, das zählt hier rein. Ja, klar zählt das hier rein. Ist denn das missionarisch? Nimm an einer evangelistischen Aktion deiner Gemeinde teil, heißt diese Aufgabe. Und ich dachte gleich, ja, evangelistische Aktion haben wir 2 Jahre nicht gemacht, wir dürfen nicht raus, ja, oder so. Und Andi kam und sagte, ja, na klar. Wir haben Tools unter der Woche, wo wir das Evangelium aus diesem Raum raustransportieren zu Menschen in unserem Landkreis. Ist das nicht evangelistisch? Ja, klar. Hey, bring dich ein in den Kindergottesdienst. Komm zu den Rangers. Eine Jesus-verliebte Gemeinde ist eine gebende Gemeinde, in der sie das Leben so hingibt, wo auch die Gaben sind, wo man das auch sehen kann. Wir sind nicht eine titelorientierte Gemeinde, wir sind gabenorientiert. Wir brauchen keine Titel. Ich brauche als Royal Ranger auch keine Aufnäher auf meiner Kluft. Ich bin nicht besser, weil ich einen Aufnäher habe. Ich bin besser, wenn sich mein Charakter verändert. Zweitens, wir sind eine gebende Gemeinde, wir geben dem Heiligen Geist Raum. Sprachen dieser Tage Menschen mit mir, die sagen, ich komme aus einer anderen Denomination. Jetzt bin ich hier zum Gottesdienst gekommen bei euch. Was ist denn das mit Heiliger Geist? Was ist denn das? Dürfen wir zum Heiligen Geist kommen? Dürfen wir mit ihm reden? Ja. Eine Jesus-verliebte Gemeinde ist auch verliebt in die Person des Heiligen Geistes. Und wir sind eine gebende Gemeinde. Wir geben dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben. Wir sagen, Heiliger Geist, führe mich. Heiliger Geist, verändere mich. Heiliger Geist, bring mich zusammen mit den richtigen Leuten, dass wir was reißen können hier in dieser Stadt und in dieser Region. Heiliger Geist, verändere mich. Heiliger Geist, reinige mich. Heiliger Geist, was sagt er hier im Vers 11? Werdet im Fleiß nicht nachlässig und lasst den Geist Gottes in euch brennen. Das heißt nicht, der Geist Gottes brennt in dir. Er brennt so viel, wie du ihn lässt. So viel, wie du ihm Raum gibst. So viel, wie du ihn einlädst. Drittens, wir sind eine gebende Gemeinde. Wir geben unsere Anbetung. Johannes 4, 24, Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen dabei vor seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Dieser Tage noch andere Begegnungen gehabt mit Menschen, die sagen, ich kam in eure Gemeinde. Ich komme damit nicht zurecht. Da sitze ich hinten. Dann gucke ich auf die Gemeinde. Ich kenne das nicht, dass Menschen aufstehen, ihre Hände heben. Lobpreis, was macht ihr da? Lobpreis ist kein Singen von Liedern. Lobpreis ist eine Kultur des Herzens. Lobpreis entstammt aus dem himmlischen Repertoire unseres Vaters im Himmel. Wir sehen unsere Gesellschaft, wie wohlwollend das Singen wahrgenommen wird, wie sehr wir gesellschaftlich sagen, wir müssen mal wieder mal singen. Kinder müssen singen können. Singen ist eine Sprache, bringt viele, viele zusammen. Boah, was hören wir da von Orchester und Chöre, wie das zusammenschweißt, es tut so gut. Weißt du, was passiert, wenn wir 20 Minuten im Gottesdienst Lobpreis machen? Gott schweißt sich mit unseren Herzen zusammen. Die Bibel sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir haben in den letzten 40 Jahren als Leib Jesu viel gelernt. Wir haben aufgehört, Bücher in die Hand zu nehmen, die Nummern anzusagen, Pausen zu machen zwischen den Liedern. Das Worship-Team hat gelernt, wie wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen können, indem wir hineinfließen mit Liedern. Wir geben unsere Seele in diesen Songs hin. Hast du das gemerkt heute Morgen, wie wohl uns das tut, wie gut uns das tut? Eine Jesus-verliebte Gemeinde ist eine Gemeinde der Worship, des Worships und des Lobpreises. Und der Anbetung. Und wir singen immer lauter. Und wir beten, dass dieser ganze Corona-Kram verschwindet, damit wir wieder ohne Maske und zusammen und volle Pulle singen können. Interessant ist, dass der Teufel sich dieser Molekularbiologie oder wie man das nennt, verzeiht mir, bin kein Experte oder was das ist, wie nennt man das? Ja, dass er festgestellt hat, boah, wir transportieren Aerosole beim Singen und die sind gefährlich. Wow, wir sind geschaffen zum Singen. War ich Dienstag in einer Gemeinde unserer Stadt. Eine ältere Gemeinde zum Predigen und die haben gesungen unter der Maske. War ich am Mittwoch in der anderen Gemeinde, kam der Pastor und sagte, ich habe so Beklemmungen bekommen. Die haben gesungen. Die stoßen Aerosole aus. Ja, ich verstehe die Wissenschaft und ich verstehe, dass wir es so irgendwie so darstellen können. Aber what is going on? What is going on? Teufel, was machst du? Willst du dem Leib Jesus das Worshipen verbieten? Lass uns in dieser Woche Zeiten haben, wo wir Jesus anbeten und wo wir die Hände heben als Ausdruck, wir gehören dir. Wo wir die Hände öffnen wegen mir und sagen, wir wollen uns dir hingeben, wir möchten von dir empfangen. Hey, der hebräische Ansatz von Worship ist ganzheitlich mit. Was sagt das erste, zweite, das Gebot Gottes? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und auch mit all deinem Verstand. Und wir in Deutschland, wir brauchen diese Betonung Seele. Ja, die Luther-Theologie sagt, wir sollen total 100% saubere Lehre. Aber im Leben nehmen wir es nicht so genau. Keine Seele, nur Verstand. Das müssen wir uns zurückholen. Eine Jesus-verliebte Gemeinde ist eine anbetende Gemeinde im Heiligen Geist, die Gefühle hat, die Gefühle ausdrückt. Das wollen wir dieses Jahr leben. Amen. Und wir sind eine gebende Gemeinde, wir geben unseren Zehnten. Wir haben ja eine ganze Reihe Menschen, die sich bekehrt haben in den letzten Jahren. Deswegen mal wieder dieser Vers aus Malachi 3. Der zehnte Teil unseres Einkommens, sagt Gott, schenk ihn mir zurück. Nicht gib ihn mir impliziert ja, das ist meins. Nein, nein, du hast überhaupt ein Cent Geld, weil Gott es dir schenkt. Gott schenkt dir Leben und Arbeit und Kraft zur Arbeit. Und Gott sagt, hey, gib mir 10%, schenk es mir zurück freiwillig. Er sagt, bringt doch den ganzen 10% von eurem Einkauf, von eurer Einnahme in das Vorratshaus, also in die Gemeinde, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich doch auf die Probe, spricht Jahwe, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Heuschrecke von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Erde nicht verderbe. Wahnsinn! Gott sagt, schenkt mir einfach 10% als Zeichen des Vertrauens an meine Versorgung. 90% kannst du behalten. Und dann bist du gefragt und sagst, nö, mach ich nicht. Ja, okay. Und Gott sagt, aber wenn du es tust, prüf mich doch darin, ob ich dich in deinem ganzheitlichen Leben nicht segne. Eine Jesus-verliebte Gemeinde ist eine betende Gemeinde, ist eine glaubende Gemeinde und ist eine gebende Gemeinde. Und jetzt zum Schluss, wir wollen Jesus-verliebt sein und wir wollen menschenverliebt sein. Und eine menschenverliebte Gemeinde ist eine missionarische Gemeinde. In Matthäus 28, Vers 19 und 20 sagt Jesus, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium und mache zu Jüngern alle Nationen und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Eine menschenverliebte Gemeinde ist nicht eine, das meint nicht, dass wir ein menschenverliebter, inklusiver Kuschelclub sind. Und Karl und Emma sind alle da und wie geht's dir? Und wir stellen fest, ich bin mit in der Initiative Ostdeutschland glaubt. Wir haben eine Vision, dass in Ostdeutschland Gemeinden gegründet werden. Wir sind mit DCPI unterwegs. Das ist ein weltweites Schulungsprogramm, Millionen von Gemeinden zu gründen. Sie haben das Ziel, ich glaube, 1 Million Gemeinden zu gründen in den nächsten Jahren auf der Welt. Wir haben die Schulung mitgemacht und bei DCPI haben wir gelernt, dass eine sterbende Gemeinde immer eine unmissionarische Gemeinde ist. Wenn Gemeinde sich nur um sich selbst dreht, nur um ihr Kaffee trinken, nur um ihr schönes Gebäude, nur um zu bewahren, dann stirbt sie. Die Gemeinde von Jesus war nie angelegt, dass wir uns finden und bewahren. Es ist keine Sitzmeinde, es ist eine Gemeinde. Wir gehen. Wir sind menschenverliebt. Aber nicht in dem, gib mir, tuddel mich, hör mir zu, sondern wir gehen auf die Menschen draußen los. Wir lieben unsere Arbeitskollegen. Wir lieben die schrägen oder geraden Vögel. Wir lieben sie alle. Wir lieben sie nicht, um sie zu bekehren. Wir lieben sie einfach, weil Jesus sie liebt. Oder? Wir lieben unsere Nachbarn. Wir ziehen uns nicht zurück. Wir bauen nicht eine fromme Insel. Wir bauen nicht an einer eigenen Sprache. Glaube vertiefen hatten wir Donnerstag wieder. Ja, da habe ich uns ermutigt, aufzupassen, dass wir kein Kanaanisch sprechen. Eine Statistik bei DCPI sagt, nach 7 Jahren, wenn ein Nicht-Christ zum Glauben kommt, kann es passieren, dass er alle seine nicht-christlichen Freunde verloren hat. Weil es ja so schön ist, Frank kennenzulernen. Ist ja auch schön. Aber dann lerne ich auch einen Klaus kennen und dann lerne ich noch einen Benny kennen und dann habe ich 30 Leute und dann gibt es alle möglichen Veranstaltungen in der Gemeinde. Und ich werde isoliert zu Menschen, die nicht glauben, weil sie mich belächeln. Dann gehe ich doch lieber zu denen, die mich aufbauen. Lass uns das nicht tun. Lass uns eine menschenverliebte Gemeinde sein, in dem Sinn, dass wir Nichtgläubige lieben. Und dass wir darum kämpfen, dass wir Türen geöffnet bekommen und dass wir Dinge mit ihnen, Zeit mit ihnen verbringen, meinen Kaffee trinken. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber eine menschenverliebte Gemeinde bleibt eine evangelistische, missionarische Gemeinde. Und eine menschenverliebte Gemeinde ist eine jüngermachende Gemeinde. Wir fördern Jesus-Ähnlichkeit. Wir fördern Nachfolge. Jesus sagt nicht, komm zu mir und werde Christ. Er sagt, komm zu mir und werde mein Nachfolger. Mach es, lerne es so zu tun, wie ich es mache. Und da stoßen wir aufeinander. Da bekommen wir Reflexion. Da wird in unser Leben gesprochen. Da tut das weh. Da wollen wir aber hören. Wir wollen Jesus Liebhaber sein. Und Jesus sagt, folge mir nach. Und wir wollen Menschen zu Jesus machen. Wir wollen nicht alles schlucken, was Menschen uns antun, sondern wir wollen sprechen. Und wir wollen die nächste Generation fördern, oder? Wir wollen investieren in die nächste jüngere Generation. Kennst du die 7 letzten Worte von Jesus am Kreuz? Ja, die kennst du. Kennst du auch die 7 letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Das haben wir schon immer so gemacht. Klingt witzig, ist tief traurig. Dinge, die sich bewähren, die lassen wir laufen. Aber wenn Dinge laufen, weil wir sie immer schon so gemacht haben und keine Frucht mehr bringen, lass uns den Mut haben, als Gemeinde sie zu canceln. Wenn dein Programm, wie du unterwegs bist in deinem Leben, nicht funktioniert, dann mach nicht immer so weiter, sondern frag dich mal und stopp dich mal. Und ändere mal die Methode oder das Modell. Hey, wir sind eine menschenverliebte Gemeinde, ist eine jüngermachende Gemeinde. Das heißt, wir investieren in die nächste jüngere Generation. Sonst stirbt die Gemeinde. Wir investieren in Kindergottesdienst. Es ist kein Betreuungsprogramm hier oben. Das sind Kinderpastoren, die hier dienen. Lass uns in dieser Woche besonders unsere Mitarbeiter-Thematik bei den Royal Rangers mittragen, weil wir da im September wieder einen Umbruch haben und noch mehr taffe junge Leute einfach weggehen, weil sie Auslandsjahr machen oder heiraten oder woanders hinziehen und studieren. Aber es ist ein unglaublich missionarischer Arm. Wir kriegen hier bei den Kids zwischen 7 und 9 Jahre jetzt gerade unglaublich viel dazu. Wir müssen neue Teams schaffen. Und die allermeisten kommen nicht aus der Gemeinde, sie kommen von nicht-christlichem Background. Ey, wir haben 60 Kinder. Und wir werden immer weniger Mitarbeiter gerade. Aber das schockt mich nicht, weil ich schon 28 Jahre mit Jesus hier unterwegs bin und weiß, dass Jesus Wunder tut in einer Provinzgemeinde. Das will ich positiv verstanden wissen, nicht wertend negativ. In einer kleinen Gemeinde, die keine Universität hat, wo nicht jedes Jahr neue Jugendliche auftauchen. Das ist so kostbar, dass wir so viele engagierte junge Mitarbeiter haben. Ey, aber lass uns beten, dass wir selber bereit sind, uns rufen zu lassen in die Gemeinschaft, in den Dienst von Gott. Aber dass wir auch einfach gucken und beten in die jüngere Generation. Und wenn du mitarbeitest in der Gemeinde, dann guck nach einem Jüngeren in der Gemeinde, den du mit ins Team nehmen kannst. Wir sind teamorientiert. Team ist das Wort. Ich bin in Beziehung und folge jemandem. Das ist nicht nur Jesus. Das ist auch jemand, der schon da ist, wo ich noch hinkomme. Und dem folge ich innerlich, nicht äußerlich. Ich kette mich nicht, wir manipulieren nicht, wir bringen einander nicht in irgendwelche Zwänge, sondern ich sage, das ist mein Vorbild und da will ich hin. Wir schaffen auch eine Kultur der Wertschätzung. Der Transparenz, oder? Eine Jesus-verliebte Gemeinde, wenn etwas anzusprechen gibt, sprechen wir es an. Es ist eine Kultur der Liebe. Wir schaffen eine Kultur der Liebe. Eine menschenverliebte Gemeinde ist eine Gemeinde der Liebe. Und jemanden zu lieben heißt, jemandem zuzuhören. Jemanden zu lieben heißt, jemandem zuzuhören. Hier werden immer mehr Menschen durch diese Tür kommen. Und sie werden meistens nach hinten gehen und sich meistens hinten hinsetzen. Zum ersten Mal im Gottesdienst. Manche möchten nicht angesprochen werden, sind froh, dass sie wieder gehen können. Ist in Ordnung. Und andere wünschten es sich. Und gerade ihr da hinten, die ihr in der Gemeinde seid und da hinten sitzt, habt ein Mandat von Gott, die Menschen freundlich anzusprechen, ihnen Liebe entgegenzugeben. Das ist so schön, dass sie da sind heute Morgen. Frag sie nicht zu sehr aus. Ja? Name, Bankkonto ist tabu. Aber, ja. Naja, das kommt drauf an, was drauf ist. Ne? Aber hey, wir sind eine Gemeinde der Liebe. Jemanden zu lieben heißt, jemandem zuzuhören. Habe ich unser Herz irgendwie erreicht? Wir wollen eine Gemeinde, eine Jesus-verliebte und eine menschenverliebte Gemeinde sein. Im richtig verstandenen Sinn, oder? Und dann wird diese Gemeinde wachsen. Wir wollen eine glaubende Gemeinde sein. Unser Glaube soll wachsen in diesem Jahr, indem ich das Wort lese, verstoffwechsle und umsetze. Ich will eine betende Gemeinde sein. Eine gebende Gemeinde sein, damit das Reich Gottes sich ausbreitet. Und jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Ich lese jetzt mal noch einen Text aus dem 1. Korinther Kapitel 3 und dann versuch doch mal so innerlich deinen Namen einzusetzen. Wir wissen, das geht um den großen Apostel Paulus, er, sein Dienst und der Dienst der Gemeinde. Aber wir wollen das mal heute Morgen zum Schluss wirken lassen. Setz du doch mal deinen Namen ein. 1. Korinther 3, Vers 6. Da heißt es, ich habe gepflanzt, ich habe mitgearbeitet. Apollos, Max, Kurt, Olga hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben in der Jesusgemeinde Wittenberg. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sie sind's eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit in der Jesusgemeinde. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau sind wir. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister oder Mitarbeiter den Grund gelegt. Und ein anderer baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er baue. Ich habe gepflanzt, Frank begießt. Ich habe jemanden zu Jesus geführt. Liane macht einen Alpha-Kurs weiter. Diakone sorgen sich für die Finanzen, für die Technik, fürs Putzen. Ich habe das und das und das investiert. Ich gebe großzügig. Hat jemand in Deutschland unseren Kassenwart angerufen? Der ist nicht, das ist keine Ahnung. Und er sagt, ich habe so auf dem Herzen, euch bei eurem Kredit zu helfen. Eine sechsstellige Nummer hat er uns überwiesen, damit wir die Zinsen tilgen können. Sechsstellige Nummer. Zinsloses Darlehen. Der eine pflanzt, der andere begießt. Was ich habe, kann ich investieren. Ist das nicht herrlich? Und die Welt dreht sich und turbuliert und vulkanisiert und explodiert. Und die Gemeinde Jesu bekommt immer mehr Ruhe, immer mehr Menschen, immer mehr Mitarbeiter, immer mehr Frieden. Und wächst, bis Jesus kommt. Jesus, ich danke dir, dass wir alle deine Gemeinde hier sind. Und wir alle haben Gaben und wir alle haben Ressourcen. Und wir alle haben etwas einzubringen in dein Reich. Und es ist so doof, wenn wir uns miteinander vergleichen, weil das uns nur kaputt macht und Kraft kostet. Herr, wir wollen dankbar sein, überhaupt etwas tun zu können, zu beten, durch Glauben der Gemeinde zu helfen, durch unser Engagement, durch das vielleicht ganz kleine Häufchen, was ich bringen kann, an Gaben, an Finanzen. Und wenn es noch so klein ist, Jesus, wir beten, dass du uns befreist von dem Vergleichen, weil es geht nur um eins, du hast uns für etwas geschaffen. Darin sollen wir dankbar sein und treu sein. Ich habe begossen oder gepflanzt und ich werde meinen Lohn kriegen für das, was ich getan habe. Ob ich gesehen werde oder nicht, mir gedankt wird oder nicht. Ob du mich ewig in dieser Position lässt, Gott, oder ob ich mal verpflanzt werde, das spielt keine Rolle. Ich will Teil deiner Gemeinde sein, Herr. Jesus, ich möchte dir sagen heute Morgen, vielleicht wollen wir das alle hier und dann bete doch einfach mit. Herr Jesus, ich möchte dir sagen, dass ich ein Jesus-verliebter Mensch und ein menschenverliebter Mensch sein möchte. In diesem Jahr. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Mensch, das klingt toll, Jesus ist irgendwie da, aber ich kenne ihn nicht, dann möchte ich dich einladen jetzt, ein Gebet zu sprechen, weil Jesus sagt, ich komme zu dir, indem du mich einlädst und das tun wir im Reden mit Gott. Und wenn du soweit bist hier heute Morgen, dann sprich doch in deinem Herzen oder laut mit Jesus Christus. Du bist der Sohn Gottes, gestorben und auferstanden für mich. Vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben. Ich will dich als meinen Herrn und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Und jetzt sagt Jesus, du bist dein Kind. Wenn dich jemand mitgebracht hat, dann sprich ihn doch an und sag, wie geht's jetzt weiter? Oder sprich Mitarbeiter an in der Gemeinde. Was mache ich jetzt? Kriege ich eine Bibel? Wie kann ich beten? Jesus will dich in sein Reich lieben. Wir sind eine Jesus-verliebte und eine menschenverliebte Gemeinde. In diesem Sinn wünsche ich uns eine mega coole Woche. In Jesu Namen. Amen.